Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er ist der Volkswirt und sogar Chefvolkswirt einer der größten Banken Deutschlands und beobachtet Wirtschaft, Politik und Kapitalmärkte seit vielen, vielen Jahren aus nächster Nähe. Mit einem Blick, der geprägt ist von Praxis, Analyse und Erfahrung. Wir sprechen über die wirtschaftliche Lage in Deutschland, über Europas Rolle, über Banken, Kapitalmärkte und darüber, wie sehr ökonomische Expertise in der Politik tatsächlich gehört wird. Ein Gespräch über Einordnung statt Schlagzeilen und über die Frage, wo wir wirklich stehen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Jörg Krämer. Herzlich willkommen, lieber Jörg Krämer.
Ja, danke, Herr Nareike.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich gehe davon aus, dass Sie extrem viel zu tun haben in diesen Zeiten, wo viel Unsicherheit auch in den Kapitalmärkten ist. Sie als Volkswirt, als Chefvolkswirt einer der größten Banken Deutschlands. Und übrigens, Sie haben genau wie ich auch mal bei Merrill Lynch gearbeitet. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ja. In den 90ern. Können Sie unseren Hörern bitte nochmal ganz kurz mitteilen, wie hat Sie der Weg, Ihr beruflicher Werdegang, Sie zur Commerzbank und dann auch zu dem Chefvolkswirtposten gebracht?
Ja, ich fing ja an Anfang der 90er Jahre am Institut für Weltwirtschaft, damals in der Konjunkturabteilung. Und dann arbeitet man sich fachlich immer tiefer rein. Dann bin ich damals gewechselt, Mitte der 90er dann nach Frankfurt, also aus dem akademischen Volkswirt-Dasein sozusagen ins Angewandte. Ja, und dann merkt man natürlich schnell irgendwie den Wunsch, so die Meinung, die Kapitalmarktmeinung, die volkswirtschaftliche Meinung eben auch selber zu machen. Das können Sie natürlich am besten in so einem Job wie im Chefvolkswirt, wobei es nicht nur darum geht, das zu machen, die Views, die Meinungen, natürlich auch mit den Kollegen zusammen. Es geht ja auch darum, sie zu kommunizieren. Und das können Sie natürlich in so einer Position des Chefvolkswirten wunderbar machen.
Und wenn Sie auf die letzten Jahre Ihrer Tätigkeit als Chefvolkswirt zurückblicken, ich glaube, Sie machen das schon sehr, sehr lange auch, hat sich da irgendwas signifikant verändert an der Rolle? Ist es jetzt noch mehr Markt oder ist es noch mehr Politik oder ist es, wie kann ich mir das vorstellen?
Also was in den letzten 15 Jahren, muss man schon sagen, dazugekommen ist, seit der Staatsschuldenkrise, ist, dass wir als Volkswirte auch ein sehr gutes Gespür für die Politik haben müssen. Also Sie müssen halt zum Beispiel bei der Staatsschuldenkrise, das ist nicht nur ein ökonomisches Phänomen von 15 Jahren gewesen, also Sie müssen gucken, wie werden sich Finanzminister verhalten? Werden sie vielleicht abwarten, bis dann die EZB gezwungen ist einzuspringen, was sie am Ende getan hat? Also man braucht ein klares Gespür dafür, wie sich Politik verhält oder jetzt eben in der Diskussion um die deutsche Konjunktur. Man kann nicht eine deutsche Konjunkturprognose machen, ja, ohne eine Einschätzung zu haben, wie diese Bundesregierung wirtschaftspolitisch vorgeht. Und von Anfang an war mir klar, die Koalition aus Union und SPD, die tickt halt unterschiedlich, weshalb ich schon vor der Wahl gesagt habe, beispielsweise, ich erwarte jetzt keinen wirtschaftspolitischen Durchbruch, den sie aber brauchen, um richtig wirtschaftlich voranzukommen, damit das viele Geld, was der Staat jetzt ausgibt, auch auf fruchtbaren Boden fällt. Und das Ganze weiß man natürlich auch, weil wir als größter Kreditgeber des deutschen Mittelstandes eben wissen, wie die Mittelständler ticken und wie hoch die Erwartungen waren, dass jetzt endlich ein breitbasierter Neustart in der Wirtschaftspolitik kommt. Also Politik ist extrem wichtig und da eben die richtige realistische Einschätzung zu haben und nicht irgendeinem Wunschdenken hinterherzulaufen.
Das bedeutet aber auch, nicht aber auch, sondern es bedeutet, Sie haben auch enge Verbindungen in den politischen Bereich hinein.
Nein, das bedeutet also nach meiner Meinung jetzt nicht, dass man enge Beziehungen in die Politik hinein haben muss. Ganz im Gegenteil. Am Ende entstehen dann noch irgendwelche Abhängigkeiten oder dass man nicht frei reden kann. Nein, ganz im Gegenteil. Sie müssen das sozusagen als Ökonom von außen beobachten, das Ganze. Und es wird alles gesagt, es ist alles offen da. Und da muss man halt die richtigen realistischen Schlussfolgerungen ziehen und sich klar machen, dass das, was man prognostiziert, nicht unbedingt das sein muss, was man sich wünscht.
Und wichtig erkennen das eigentlich dann auch.
Ja.
Wie würden Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation Deutschlands umschreiben? Weil ich glaube, wir alle sind ja damit konfrontiert, dass die Stimmung eher sehr schlecht ist. Das drückt sich auch in den ein oder anderen Zahlen auch aus, wenn wir uns auf Insolvenzen anschauen oder wenn wir uns anschauen, wie auch der Mittelstand, von dem Sie gesprochen haben, in welcher Stimmungslage der sich befindet. Wenn Sie die deutsche Wirtschaft und die wirtschaftliche Situation Deutschlands beschreiben müssten, wie würden Sie das tun?
Also ich beobachte ja die deutsche Volkswirtschaft jetzt als professioneller Volkswirt seit 1992. Und ich muss sagen, dass ich so eine Situation so noch nicht erlebt habe. Es ist ja nicht irgendwie eine Wirtschaftskrise oder eine große Konjunkturkrise oder so etwas, womit wir es zu tun haben. Wenn Sie sich die Industrieproduktion anschauen, die fällt seit 7 Jahren, kumuliert schon um 15%. Und das ist schon eine sehr tiefgehende Krise. Hat natürlich was zu tun damit, dass China bei weitem nicht mehr so viel abfragt, nachfragt unsere Produkte. Unsere Exporte nach China sind sogar bereinigt um Preisschwankungen um ungefähr ein Drittel zurückgegangen in den letzten 4-5 Jahren. Aber der Hauptpunkt ist eben hausgemacht, muss man ganz klar sagen. Also die Stichworte sind ja allen bekannt, die hohen Steuern, die teure Energie, die Bürokratie, die bröckelnde Infrastruktur. Das sind die Themen und die haben ja bei vielen Mittelständlern halt den Glauben an die Zukunft, an den Standort erschüttert, sodass sie sich zurückhalten. Und es ist halt, deshalb wäre es notwendig gewesen, wirklich einen breitbasierten Neustart in der Wirtschaftspolitik zu machen, um eben wieder für Zuversicht zu sorgen. Denn Zuversicht ist die Voraussetzung dafür, um dann auch Geld in einen Standort zu stecken.
Wenn Sie gerade von Industrieproduktion sprechen und die kumuliert 15% zurückgegangen ist in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren?
7 Jahren.
Nur, dass wir das auch nochmal klar machen unseren Hörern. Industrieproduktion ist Automobil, ist Stahl, Maschinenbau. Das sind, glaube ich, die größten Bereiche.
Ja, also das sind die großen Branchen in Deutschland. Chemie, Stahl, Maschinenbau, Auto natürlich vor allem, aber auch die Bauproduktion. Das ist also ein umfassendes Maß dessen, was in Deutschland materiell produziert wird. Das andere sind dann die Dienstleistungen.
Und da waren wir ja, glaube ich, auch nicht nur, weil wir Exportweltmeister viele Jahre gewesen sind, aber da hatten wir natürlich auch unsere Stärke. Und die natürlich, und das, glaube ich, kommt sehr, sehr häufig nicht wirklich zur Sprache, lag auch im Mittelstand. Sehr viele Marktteilnehmer sehen natürlich die großen, ich sage jetzt mal DAX-Konzerne, die ja nur noch überschaubar großdeutsche Konzerne sind, wenn man sich die Umsätze anschaut. Aber das wirkliche Rückgrat unserer Industrieproduktion lag ja und liegt ja im Mittelstand. Haben Sie da zufällig mal eine Zahl griffbereit? Weil ich weiß, dass es irgendwie weit über 70% mal gewesen ist, was der Mittelstand an der Wirtschaftsleistung Deutschlands ausgemacht hat.
Ja, das ist sehr schwer zu quantifizieren, weil in der amtlichen Statistik gibt es nicht die Kategorie Mittelstand. Aber der Mittelstand ist sicherlich der dominierende Bereich der deutschen Wirtschaft, wobei sich die Großunternehmen und der Mittelstand ergänzen. Also Sie können nicht das eine oder das andere denken. Der Mittelstand hat auch den Vorteil, dass er sowas darstellt wie die Schnellboote der deutschen Wirtschaft. Der Mittelstand ist wesentlich flexibler, weil er kleiner ist und schneller reagieren kann als die großen DAX-Konzerne, die da ja eher Dickschiffe sind.
Wenn wir mal die Automobilindustrie uns anschauen, ich glaube, die Problematiken sind hoch und runter besprochen. Wie viele Arbeitsplätze in Deutschland hängen wirklich mittelbar oder unmittelbar von der Automobilindustrie ab? Gibt da immer so Zahlen, jeder 7. Arbeitsplatz oder jeder 6.
Ja, da gibt's die verschiedensten Schätzungen, aber Sie können sicherlich sagen, das merkt man ja auch, wenn man zu Veranstaltungen geht, wo Mittelständler sind. Da hört man ja von den meisten irgendeinen Automobilbezug. Und entsprechend ist das, also Deutschland ist Autoland, wie ein ehemaliger Kanzler mal gesagt hat. Und es hängen da sehr, sehr viele Jobs von ab. Die Schätzungen variieren natürlich breit.
Gut, wir können uns aber darauf einigen, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viele Jobs sind. Und dann muss man ja dann auch noch die Zweitableitung dieser Jobs sehen. Also um es mal ganz plakativ zu sagen, wenn ein Fabrikarbeiter in keine Fabrik mehr geht, dann wird er auch nicht in der Lage sein, in dem ortsansässigen Bäcker seine Brötchen zu holen oder in was auch immer. Also da hängt noch unheimlich viel mit hinten dran, was, glaube ich, sehr vielen Leuten oftmals gar nicht so wirklich bewusst ist und was ja auch nochmal zum Ausdruck bringt, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist.
Ja, die Industrieproduktion ist deutlich zurückgegangen, insbesondere im Bereich der energieintensiven Produktion. Seit wir die Gaskrise hatten, seit Beginn des Corona-Krieges, ist die Produktion der energieintensiven Unternehmen, zum Beispiel in der Chemieindustrie, im Schnitt um 20% zurückgegangen. Nun ist der Gaspreis ja wieder zurückgekommen, aber die Produktion ist nicht zurückgekehrt. Und da gehen viele Jobs verloren. Das ist nicht das Thema unbedingt einer Massenarbeitslosigkeit wie in den 70er oder 80er Jahren. Wir haben ja immer noch die demografische Situation, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter jetzt schon schrumpft in Deutschland. Und wir haben in vielen Bereichen deshalb ja ein Fachkräftemangel, weshalb diese Krise, die wir gerade durchleben, nicht primär eine Krise am Arbeitsmarkt ist, aber sie ist eben eine Krise der Einkommen. Die Menschen mögen also einen neuen Job finden, aber bei weitem nicht so gut bezahlt wie zum Beispiel in der Chemie oder in der Autoindustrie. Und das ist das Thema.
Und dann ist es natürlich auch gar nicht mehr schwer, sich vorzustellen, auf welche Bereiche das dann wiederum Auswirkungen hat, nämlich natürlich auch auf den Konsum.
Das hat Auswirkungen auf den Konsum, weil die Menschen lesen natürlich jetzt in den Zeitungen, dass Unternehmen zunehmend im großen Stil entlassen. Und es ist richtig, die Bundesregierung entlastet ein wenig finanziell die Bürger. Aber wenn man verunsichert ist durch die schlechten Nachrichten vom Arbeitsmarkt, hält man sich dann eben zurück mit dem Ausgeben. Und das gilt ja auch für die Unternehmen beim Investieren.
Und wenn wir diese Analyse jetzt getroffen haben und sie auch wahrscheinlich relativ leicht nachvollziehbar ist und dieser Ist-Zustand analysiert bzw. festgelegt wurde oder festgestellt wurde, was glauben Sie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir aus dieser Situation herauskommen? Und wenn ja oder wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, in welchem Zeitraum könnte das passieren?
Ja, also wenn Sie sich mal anschauen, das sogenannte Potenzialwachstum, ne? Also was ist im Schnitt von 10 Jahren zu erwarten ein Wirtschaftswachstum einer Volkswirtschaft wie Deutschland, dann hängt das natürlich sehr stark davon ab, wie die Standortqualität ist, aber auch vom weltwirtschaftlichen Umfeld. Das weltwirtschaftliche Umfeld ist schwieriger geworden, weil China weniger unsere Waren abnimmt. Die Amerikaner haben Zölle. Und hinzu kommt eben dann die Erosion der Standortqualität. Ich hatte davor schon die Stichworte genannt. Und es sind ein paar Reformen gemacht worden. Die EU hat ein bisschen Bürokratie abgebaut beim Lieferkettengesetz. Es gibt einen Industriestrompreis, es gibt Sonderabschreibungen, ja. Aber das ist nicht ein Reformdurchbruch in der Breite, sodass die meisten Volkswirte davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft deshalb so in den kommenden 10 Jahren ja weiter ja, so eine schwarze Null haben wird beim Wachstum. Also ähnlich, wie wir das auch in den letzten Jahren im Durchschnitt gesehen haben. Okay. Das ist kein Naturgesetz. Das muss nicht so sein. Aber basierend darauf, dass wir eben politische Mehrheiten brauchen und die Parteien halt unterschiedliche Vorstellungen haben über das, was getan werden muss, das macht es eben unwahrscheinlich, dass eben der große Durchbruch, der große Wurf, der Neuanfang in der Wirtschaftspolitik gelingt.
Klingt jetzt nicht so sonderlich positiv. Jetzt ist natürlich die Frage angenommen, Sie als Jörg Krämer könnten durchregieren und hätten die Möglichkeit, Deutschland ein paar Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Welches wären die 3 Arzneimittel, die sofort verabreicht werden müssten, um vielleicht diesen Pfad des Nullwachstums in den nächsten 10 Jahren, pro Jahr übrigens ja, zu verlassen?
Ja, also wichtig ist das Thema Bürokratie. Das Thema Bürokratie ist auch ein emotionales Thema. Sehen Sie, große Konzerne haben Stabsabteilungen, die erledigen das alles, ja, diese Meldepflichten, Berichtspflichten etc. Kostet auch Geld, aber da sind Ressourcen da. Aber denken Sie mal an einen kleinen Mittelständler, ja, die vielleicht einen Geschäftsführer haben, der die Produktion sich anschaut, einen Absatzchef. So. Und jegliche bürokratische Anforderungen, die rauben diesen Unternehmern etwas von der Zeit, die ohnehin schon sehr knapp ist. Und das ist ein emotionales Thema, das nervt die einfach. Und ich glaube, ganz wichtig wäre, wenn im großen Stil Bürokratie abgebaut würde. Das kostet nichts, setzt beim Staat sogar Ressourcen frei und wirkt sofort positiv auf die Stimmung. Bürokratieabbau ist ein sofort wirkender Stimmungsaufheller.
Ja, bin ich total bei Ihnen. Gibt, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Die Frage ist natürlich wirklich, wie realistisch ist das? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, am besten wäre, wenn die Bundesregierung das erst jüngst verabschiedete Entbürokratisierungsgesetz wieder abschaffen würde, weil das führt zu Bürokratie. Das ist jetzt natürlich auch aus einer Stimmung heraus, Sie haben eben gesagt, eine Emotion, die total wichtig ist, herausgeschildert worden. Aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass das Bürokratieabbau mit Bürokratieaufbau bekämpft werden soll,
naja, gut,
erledigt werden soll.
Ja, Sie meinen die Bürokratieabbau-Bürokratie. Wir haben ja seit vielen Jahren da auch im Normkontrollrat Bemühungen und Bürokratieabbaugesetze, die aber nicht bewirkt haben. Beim Bürokratieabbau ist eins wichtig. Man muss sich klar machen, das darf eben keine bürokratische Übung sein, sondern man muss sich klar machen, dass Bürokratie letztendlich aus einer Geisteshaltung kommt. Und die Geisteshaltung, die ich meine, ist, dass das weit verbreitete Misstrauen von Politikern gegenüber Unternehmen und auch gegenüber Bürgern. Sehen Sie, ein Staat, der vertraut, der drangsaliert seine Bürger und Unternehmer nicht mit Bürokratie. Ein Staat, der vertraut, der weiß, dass die meisten Bürger für sich selber sorgen können. Und er konzentriert sich auf die, mit einer Sozialpolitik, auf die wirklich Bedürftigen und hat dann auch genug Geld noch für Investitionen, für Straßen, Brücken etc. Ein vertrauender Staat schreibt auch den Unternehmen und Menschen nicht vor, wie genau sie jetzt CO2 einzusparen haben. Was dann zum Beispiel in ländlichen Gegenden, wo Häuser wenig wert sind, ja auch unter Umständen den Wert eines Hauses enteignen kann faktisch. Sondern ein vertrauender Staat setzt einfach nur einen CO2-Preis und dann kommen die Anpassungen. Also entscheidend ist nicht jetzt ein Gesetz, was Bürokratie abbaut. Am Anfang muss eine ganz andere Geisteshaltung stehen, ein Vertrauen, ein grundsätzliches Vertrauen den Unternehmern und Menschen gegenüber, eine Rückkehr zum Geist der sozialen Marktwirtschaft. Wenn man das macht, dann wird der Staat auch viel weniger Gesetze machen, dann wird er viel weniger regeln müssen. Und dann haben wir auch viel weniger Bürokratie. Von daher beginnt eigentlich die wirtschaftliche Gesundung in diesem Sinne im Kopf.
Ich glaube, das ist ein unfassbar wichtiger Punkt. Die einzige Frage, die sich bei mir natürlich da direkt darauf anschließt, ist, ja, wie soll denn das passieren? Also wie kriegt man das denn hin?
Also das ist nichts, was morgen übermorgen passiert. Aber wenn man mal in die Wirtschaftsgeschichte reinschaut, formuliere es mal anders, ich weigere mich zu akzeptieren, dass Gesellschaften nicht lernfähig sind. Schauen Sie sich doch mal an, vor über 20 Jahren, Kanzler Schröder, der jetzt wegen seiner Russlandpolitik zwar in Unwerden gerade gefallen ist, aber seine Agenda 2010 war im Nachhinein ein großer Wurf, den viele, auch ich, am Anfang so nicht ganz begriffen haben. Und dann zusammen eben mit den Beschäftigungssicherungsverträgen zwischen pragmatischen Betriebsräten und Arbeitgeberverbänden hat das einfach ein Klima geschaffen, wo die deutsche Wirtschaft sich in dieser Phase 10, 15 Jahre gut entwickelt hat. Und Frau Merkel konnte lange noch davon profitieren, obwohl sie nichts gemacht hat, was die Standortqualität verbessert hat. Also da ist ein Umdenken gelungen. Oder denken Sie mal an die 70er Jahre, in Großbritannien, ein Land, was im Würgegriff von Gewerkschaften war, wo Heizer auf E-Loks mitgefahren sind. Auf einmal sehen Menschen, es geht so nicht mehr weiter und es kommt ein neuer Politiker, der das versteht und aufgreift. Damals war es Margaret Thatcher. Oder denken Sie an Argentinien, ein Land, was wirklich fast 100 Jahre lang runtergewirtschaftet worden ist durch sehr viel Sozialismus, vor allem. Und nun mag man über Milei streiten, was sein Stil anbelangt, aber er hat es immerhin geschafft, die Bevölkerung dahinter zu versammeln, einen Neuanfang zu machen. Also eine gute Idee wird früher oder später auch den Weg in die Realität finden. Also diesen Glauben lasse ich mir nicht nehmen, aber ich weiß natürlich, dass man nicht weiß, wann das geschieht. Das kann lange dauern. Hoffentlich nicht so lange. Hoffentlich schneller, damit es uns eben dann, damit wir die umlenken können, wenn es noch besser geht.
Und wären so Worte wie Neuanfang, Wäre das nicht auch mal tatsächlich, wenn man sowas mal hören würde, tatsächlich auch das Wort Neuanfang, warum nicht?
Neustart, ja.
Neustart, Neuanfang. Würde das vielleicht auch bei den Menschen einen Aufbruch auslösen können? Weil ich weigere mich wiederum anzunehmen, dass die Menschen nicht bereit sind. Das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht mit der Erfahrung, die ich fast jeden Tag mache, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Ja. Viele wissen, dass einiges im Argen liegt. Viele wissen aber auch zu schätzen, in Deutschland leben zu dürfen oder zu leben. Mhm. Ich glaube nur, dass die Politik, oder ich bin fest davon, dass die Politik auch drastische Worte finden müsste, um die Reihen noch mehr zu schließen.
Ja, sie können, also was sie sicherlich nicht weiterhilft, ist, wenn man das einfach so laufen ließe, ja, eventuell sogar hinterherläuft irgendwelchen Stimmungen in der Bevölkerung. Also jetzt ist eine Zeit, wo es darauf ankommt, ja, Führung zu zeigen, klarzumachen, wo wir stehen, was gemacht worden ist, was notwendig ist, für entsprechende Mehrheiten und Steueranfänge eben zu werben.
Aber man hat schon auch den Eindruck manchmal, dass die Politik sich dann schon in den kleinen Scharmützeln aufreibt.
Ich will jetzt nicht wieder mich suhlen in den Problemen, die wir jetzt haben. Ja, das ist momentan so. Aber wenn Sie fragen, wie kommen wir da raus, dann muss das im Kopf anfangen. Da brauchen wir einen wirklichen Neuanfang. Und es gibt genug Beispiele in der Wirtschaftsgeschichte, dass das gelungen ist. Und wir haben ja um die Jahrhundertwende, wir hatten damals 5 Millionen Arbeitslose in der Spitze, sind wir auch rausgekommen. Und wir wissen noch nicht, wann es kommt, aber eine gute Idee, die guten Ideen, die richtigen Ideen werden sich früher oder später durchsetzen.
Das ist durchaus sehr optimistisch und ich glaube, das ist auch so ein optimistischer Grundtenor, den wir durchaus auch weiter transportieren sollten, den wir auch weiter tragen müssen, um den Leuten aufzuzeigen, sind wir mal ehrlich, 99% der Weltbevölkerung würde gerne so leben wie wir. Ich glaube, das ist Fakt und es ist nicht alles schlecht in Deutschland. Es gibt unheimlich viele Talente, es gibt sehr viele junge Menschen, mit denen haben sie wahrscheinlich auch regelmäßig zu tun, die wirklich Ideen haben, die Einsatzbereitschaft haben und die auch den Willen haben, Deutschland voranzubringen, auch wirtschaftlich voranzubringen. Ich glaube, dass das im Moment so ein bisschen beiseite geschoben wird. Ja. Und das finde ich schade.
Ja, wir haben sehr viel Substanz. Ja, wir haben tolle Mittelständler, fleißige, loyale Mitarbeiter. Auch in ländlichen Gebieten gerade, wo man teilweise 3-4 Generationen für den ortsansässigen Mittelständler arbeitet. Und all diese verdienen halt letztendlich bessere Rahmenbedingungen. Und die wollen auch hier in Deutschland. Grundsätzlich, die Mittelstadt ist treu dem Standort. Er möchte gerne hier. Sie brauchen halt jetzt wirklich bessere Rahmenbedingungen. Die haben sie sich verdient und wir alle auch.
Sehe ich ganz genauso. Müssen wir dran arbeiten. Ich glaube, Sie in der Commerzbank betreuen wahrscheinlich die Großzahl der Mittelständler in Deutschland, fast schon traditionell. Ich glaube, es gab sogar mal den Slogan Mittelstandsbank.
Ja, klar.
Und deswegen haben Sie natürlich auch eine Verantwortung diesen Mittelständlern gegenüber. Lassen Sie uns mal zu dem eigentlichen Bankgeschäft kommen, wie es früher gewesen ist. Also sprich Kredite und Einlagen, die in so einer gewissen Gleichmäßigkeit zueinander existieren sollten. Und da ist mir aufgefallen, dass auch da die Bürokratie sehr, sehr häufig verhindert, dass eine sinnvolle Finanzierung des Mittelstandes an der einen oder anderen Stelle passiert. Ist das etwas, was Sie teilen? Oder Stichwort ist, manchmal hat mir jemand gesagt, er kriegt eigentlich nur einen Kredit, wenn er gar keinen bräuchte, um das mal so
einzukürzen. Gut, ich meine, ich bin Chefvolkswirt, ich kann jetzt nicht in der Breite hier fürs Business sprechen. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt ja Umfragen vom IFO-Institut, die sogenannte Kredithürde, wo gefragt wird, wie ist die Verfügbarkeit von Krediten für profitable Investitionsvorhaben. Und da sehen Sie keine Probleme. Ja? Der Kredit ist in Deutschland da, wo eine profitable Investment da sind, ist er ausreichend verfügbar. Das zeigen auch die Umfragen, ganz, ganz klar. Was das Thema Bürokratie anbelangt, Sie müssen natürlich sehen, wir hatten eine Finanzkrise gehabt, 2008, 2009. Die Politik hat deutlich mehr reguliert im Bankenbereich. Und vieles, was die Banken heute zum Beispiel bei Krediten verlangen müssen an Formalien, das wird ihnen dann auch so vorgeschrieben vom Regulator und hat eine Bank keine andere Wahl. Also das kann ich Ihnen zumindest jetzt als Volkswirt sagen, wobei ich jetzt nicht in der Breite für das Geschäft sprechen kann.
zur Weltwirtschaft nochmal kommend, wenn wir uns jetzt anschauen, dass das deutsche Geschäftsmodell ja eigentlich USA für die Sicherheit, Russland für die Energie und China für den Absatz. Wenn wir das mal so als, ist sicherlich so relativ einfach dargestellt, aber so, wenn wir jetzt uns diese drei Punkte anschauen, dann sehen wir, oh, hoppla, die sind irgendwie alle nicht mehr so da, wo sie mal gewesen sind. Wie gehen wir mit dieser Information um? Wo holen wir uns einen neuen Markt zum Absatz? Ja, ja. Wo holen wir uns die Energie? Klar, wir Bemühungen sind offensichtlich. Ja. Also wir müssen an diesen drei Punkten wahnsinnig arbeiten.
Also was die Verteidigung anbelangt, die Zeiten, wo wir sicherheitspolitischen Trittbrettfahrer der Amerikaner sind, die sind endgültig vorbei. Und das hat auch nicht nur eine politische Funktion, sondern sie haben ja gemerkt bei den Verhandlungen die Zölle. Die Europäer haben die Zölle für Industriegüter auf null gesenkt gegenüber den Amerikanern. Und die Amerikaner haben im Schnitt 15% durchgesetzt. Warum? Sie mussten nur kurz darauf hinweisen, dass wir uns nicht verteidigen können. Staaten, die sich nicht selber militärisch verteidigen können, sind erpressbar, auch wirtschaftlich. Von daher ist die Verteidigungsfähigkeit Westeuropas aus eigener Kraft essentiell.
Übrigens auch essentiell für die Wirtschaftspolitik.
Ja, klar.
Weil das hängt total zusammen.
Das hängt zusammen. Sie können nicht auf Augenhöhe über Zölle verhandeln, wenn sie sich militärisch nicht selber verteidigen können. So, was die Absatzmärkte anbelangt. Unsere Absätze, unsere Exporte nach China sind in den letzten 4 Jahren um ein Drittel zurückgegangen, weil die Chinesen weniger unsere Güter brauchen, weil sie technologisch sich weiterentwickelt haben. Die Zölle, die die Amerikaner erhoben haben, sprechen dafür, dass unsere Exporte in die USA in den kommenden 2 Jahren 20-25% zurückgehen. Der Prozess hat schon begonnen. Das heißt, die zwei wichtigsten Absatzmärkte schrumpfen. In dieser Situation kommt es entscheidend darauf an, neue Freihandelsabkommen zu schließen. Und hier muss ich sagen, da hat sich die Europäische Union echt bewegt. In der Vergangenheit haben sich die ganzen Verhandlungen teilweise Jahrzehnte hingezogen mit Indien, weil die Europäische Union diese Verhandlungen über Handelsabkommen überfrachtet hat mit Nachhaltigkeitsvorstellungen. Und einem Entwicklungsland, einem sich entwickelnden Land, unsere Vorstellung von Nachhaltigkeit aufzwingen zu wollen, funktioniert nicht. Das haben auch manche als Kolonialismus, Neokolonialismus empfunden. Das funktioniert nicht. Und das kann man viel Negatives über Trump sagen. Und er macht doch, aber Trump bewirkt eben auch, dass wir erwachsener werden, nicht nur bei der Verteidigung, sondern auch in der Handelspolitik. Die Europäische Union jetzt in der Not ist sehr pragmatisch geworden. Der hat den Deal abgeschlossen, eine Handelsvereinbarung, ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Südamerikas, was lange nicht funktioniert hat. Sogar Indien jetzt hat geklappt. Auch Indonesien. Und die bisherigen in Kraft getretenen Freihandelsabkommen und die geplanten, damit würde die Europäische Union ungefähr die Hälfte der Weltwirtschaft abdecken. Das ersetzt nicht komplett das, was weniger fließt in die USA und nach China. Aber das Einzige, was wir machen können. Und da zumindest sehe ich einen großen Pragmatismus. Ja, es ist bedauerlich gewesen, dass das Europaparlament den Beschluss zur Annahme des Mercosur-Freihandelsabkommens verzögert hat, weil sie hat das zu einer rechtlichen Prüfung an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben. Aber Sie sehen ja auch, dass die Staats- und Regierungschefs die EU-Kommission ermuntert haben, die wesentlichen Teile trotzdem in Kraft zu setzen, was die EU-Kommission kann. Also hier ist Pragmatismus momentan da und das wird dadurch auch bleiben und das ist positiv. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen mehr Handelsabkommen, um so viel wie möglich zu retten.
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir Signale erfahren und erleben, die uns auch optimistisch sein lassen können, dass wir diese Umstände erkannt haben. Weil erstmal muss man einen Umstand erkennen, um dann auf ihn auch reagieren zu können. Ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass das schon auch also früher hatten wir darüber nicht nachgedacht, dass das so schnell gehen kann. Und jetzt gehen halt Sachen plötzlich dann auch relativ schnell. Und das ist positiv.
Ja.
Optimistisch stimmt uns beide, glaube ich, auch, dass wir ein Land mit Substanz haben. an vielen Stellen und sehr viele junge und jüngere Menschen in diesem Land das bewirken wollen. Der Mittelstand ist nach wie vor etwas, was das Backbone unserer wirtschaftlichen Gesellschaft darstellt. Und ich glaube, es gibt schon ein paar Dinge, die uns optimistisch stimmen können. Und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, wenn wir sagen, wir bleiben optimistisch und wir haben auch Anlass, dass wir optimistisch sein können.
Ja, vielen Dank.
Danke, Herr.
Eine Produktion von Faux Professionnel.